Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute ist erneut Sohrab Salimi von der Agile Academy Gast bei Tim. Beide sprechen über das Thema Weiterbildung für Product Owner und welche Angebote es gibt, die möglichst anwendungsnah absolviert werden können. Wir wünschen dir gute Unterhaltung und neue Erkenntnisse aus dieser Episode.
Die eigene Weiterentwicklung ist für uns Produktmenschen ja eine tagtägliche Frage, die wir uns zumindest stellen sollten. In der Realität würde ich behaupten, geht das oftmals in der Hektik des Alltags unter. Deshalb wollen wir uns dem Thema heute nochmal nähern. Was sind Weiterbildungspfade, was sind Lernpfade, machen Zertifizierungen Sinn oder wo machen sie Sinn? Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, der Wiederholungstäter ist, im ganz positiven Sinne, Sohrab Salimi. Ich freue mich, dass du erneut hier an meiner Seite bist für eine Aufnahme. Herzlich willkommen, lieber Sohrab.
Ja, danke dir, Tim. Freue mich sehr. Liefer mir dir ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Markus Andrezak und vielleicht ein, zwei anderen Leuten. Mal schauen, wer am Ende dieser Folge die meisten Besuche bei euch hatte.
Ich müsste nochmal nachgucken, also für alle, die noch nicht so lange dabei sind. Das sind so, wir haben so zwei, drei Leute, die vielleicht vier oder das fünfte Mal jetzt dabei sind. Einfach, weil sie gut sind, einfach, weil sie viele Themen mitbringen. Du warst ja auch schon zu sehr unterschiedlichen Themen hier. Ich erinnere mich zuletzt an das Product Operating Model rund um Marty Kagan, das wir diskutiert haben. Oh Gott, das war, ich glaube, Ende 23 sogar schon.
Ja, Ende 23,
Du warst zu Strategie schon mal hier. Und war jetzt, wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes verknüpfen. Aber
alles gut.
Das heißt, einige kennen dich hier aus Köln, langjähriger Kooperationspartner auch von uns. Einer meiner ersten Kontakte in der agilen Szene, muss ich auch dazu sagen, hier rund um den Kölner Scrum-Tisch damals. Aber also du hast ja weltweit, kann man sagen, in der Scrum-Community auch durchaus deine Erfahrungen gesammelt. Als Member of the Board oder Director of the Board in der Scrum Alliance bist seit 2015, wenn ich das richtig erinnere, CST, also Certified Scrum Trainer der Scrum Alliance, guckst aber auch durch deine weltweiten Kontakte weit über die Scrum Alliance selber hinaus, bist sehr gut vernetzt, hast ja auch selber Podcast- und Videoformate und hast wahnsinnig tolle Gespräche geführt immer wieder und bringst damit Content in die Community zu Agile Leadership, zu Strategie und anderen Themen. Aber Sohrab, jetzt habe ich schon zu viel erzählt vielleicht auch hoffentlich was Falsches. Was fehlt noch? Sag gerne noch mal ein paar Worte über dich.
Ja, sehr gerne. Also wir können ja nicht davon ausgehen, dass alle Leute, die das hören, auch alle anderen Produktwerker
leider nicht,
gehört haben.
Leider nicht.
Von daher, diejenigen, die mich da schon etwas besser kennen, verzeiht es mir, wenn ich kurz mich selber vorstelle. Also ursprünglich Mediziner, dann in die Strategieberatung gewechselt zu Bain & Company, knapp 3 Jahre dort gewesen. Von dort aus dann in die Selbstständigkeit, parallel im IT-Unternehmen meiner Eltern einiges mit aufgebaut, mehr oder weniger über das Thema Scrum gestolpert, in dem ersten Softwareentwicklungsteam selber gesehen, was das für einen positiven Effekt haben kann. Auch wie schnell man dann lernt, dass man das Falsche baut, was gerade als Produktmanager, als Product Owner natürlich super spannend ist. Und dann mehr durch Zufall meine Liebe für die Weiterbildung wiederentdeckt, habe dann einiges an Mentorship erfahren, was das ganze Thema, wie gibt man gute Trainings angeht, habe dort mit echt guten Leuten zusammengearbeitet. Dazu gehört die Gabriel Benefield, der Henry Knieberg, den viele aus den Spotify-Videos kennen, Reza Farhang, aber auch einige Leute aus der deutschen Community. Und bin dann, wie du gesagt hast, 2015 Certified Scrum Trainer geworden, habe das für ziemlich genau 10 Jahre gemacht und habe dann zum Ende 2024 den Beschluss gefasst, eben nicht mehr Teil der Scrum Alliance zu sein. Und darauf gehen wir wahrscheinlich im heutigen Gespräch etwas näher ein und habe mittlerweile etwas ganz Eigenes dahingehend aufgebaut. Aber lass uns das für den Rest des Gespräches noch offen halten. Genau, privat, 3 Kinder, die halten mich auf Trab und bin in Köln glücklich. Lebe hier.
Das kann ich für mich auch bestätigen. Kölner unter sich. Nein. Genau, du hast wichtige Stichworte genannt und da können wir ja auch gleich mal drauf näher eingehen, weil das ist schon finde ich, ein Einschnitt zu sagen, ich habe sehr lange Jahre oder du hast sehr lange Jahre Anlauf genommen, das ist ja so, um Certified Scrum Trainer zu werden, dann hast du quasi 10 Jahre lang sehr, sehr viele Menschen mit sehr, sehr guten Trainings versorgt, hast mit deiner ursprünglichen Company, der Scrum Academy und dann später Agile Academy ja sehr viele Formate hochprofessionalisiert durch ein Inspect and Adapt, was seinesgleichen sucht, muss man sagen. Also wenn ihr jemanden kennenlernen wollt, der seine eigenen Trainings jedes Mal ein Stückchen verbessert, dann müsst ihr euch das mal bei Sorab angucken. Wir hatten ja auch die Chance, das ein oder andere Training als Co-Trainer bei euch mitzumachen, der Olli vor allem. Das ist schon ein sehr hoher Standard gewesen. Und dann kommt eben so eine Entscheidung Ende 2024 von dir zu sagen, ich lege meinen CST, also diese Berechtigung als Trainer, Zertifizierungstrainings für die Scrum Alliance zu geben, ich lege das nieder. Weil du im Endeffekt Gedanken dir darüber gemacht hast, wie Lernpfade, wie Weiterentwicklungspfade aussehen sollten. Und dann haben wir dazu auch schon im Hintergrund in den letzten Monaten immer mal wieder Diskussionen geführt und da wollen wir euch mal so ein bisschen mitnehmen in die Diskussion. Lass uns aber starten mit der individuellen Perspektive als Produktmensch, als Product Owner, Product Leader, durchaus auch jetzt Scrum Master, Agile Coach, wie immer man sich nennt. Viele sind ja reingestolpert, indem sie, egal jetzt mal bei welcher Organisation, einen Foundation Training oder zumindest ein Foundation-Zertifikat erworben haben. Und oftmals wird das ja immer noch als Vorbedingung für Jobs oder so gesehen, nach dem Motto, du musst aber mindestens, bleiben wir mal bei der PO-Schiene, ein CSPO, ein Certified Scrum Product Owner Nachweis haben oder das gleiche als PSPO1 von Scrum.org oder ähnlichem. Ja, wie geht's dann weiter? Dazu hatten wir auch schon ein paar Folgen gemacht, wie kann man sich dann weiterbilden etc. Wie guckst du da drauf? Ich meine, wir als Produktwerker haben immer eine relativ kritische, distanzierte Meinung zur Zertifizierung gehabt. Ja, klar, wir persönlich haben diese Zertifizierung als Anbieter auch, aber wir haben bislang jedenfalls noch nie Zertifizierungstrainings auch angeboten. Da mag sich jetzt zukünftig auch was ändern bei uns. Wie hast du all die Jahre, gucken wir mal erstmal an den Anfang deiner Laufbahn da, als Scrum-Trainer, wie hast du drauf geguckt auf das Trainingsgeschäft, auf das Zertifizierungsgeschäft aus Sicht der Individuen, die ihre Weiterbildung gestalten wollen?
Ja, also vielleicht sogar noch einen Schritt, bevor ich Trainer geworden bin. Warum bin ich damals überhaupt Trainer geworden? Also wir haben selber, habe ich eben kurz angedeutet gehabt, in einem Software-Team angefangen, Scrum anzuwenden. Und ich bin eigentlich Autodidakt in vielerlei Hinsicht. Ich habe mir den Scrum Guide genommen, ich habe das Ding gelesen, das waren, keine Ahnung, 15, 16 Seiten, je nachdem, welche Sprachversion man nimmt. Und da dachte ich mir, so schwer kann das nicht sein. So, und wenn man dann noch so ein bisschen, gerade aus der Medizin kommend, von sich selber vielleicht etwas viel hält in dem einen oder anderen Moment, dann sag ich, ja komm, so schwer kann das nicht sein. Ja, alles keine Rocket Science, das mache ich jetzt einfach. Und ich glaube, es hat auch eher gut geklappt, weil wir haben relativ schnell gesehen, dass wir zumindest im Vergleich zu, wie wir vorher Produkte entwickelt haben, ein ganzes Stück besser geworden sind. Aber wir haben einige Anfängerfehler gemacht. Weil wenn man den Scrum Guide liest, dann werden da zumindest damals ja unterschiedliche Rollen differenziert. Heutzutage heißen die Dinge Accountabilities, nicht Roles. Aber an keiner Stelle stand, dass man nicht zwingend zum Beispiel zwei dieser Rollen parallel innehalten kann. Da kann man natürlich dann noch weiterführende Literatur sich anschauen, Bücher von Mike Cohn oder wem auch immer. Aber ich war beispielsweise auf dem allerersten Projekt sowohl Product Owner als auch Scrum Master. So. Jetzt habe ich relativ schnell gemerkt, boah, das ist echt painful. Und ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass eine der beiden Rollen, zumindest in meinem Fall die Scrum Master Rolle, massiv darunter leidet. Und nach etwa einem halben Jahr, und warum hat es so lange gedauert? Weil kein anderer diese Rolle übernehmen wollte, bin ich dann aus dieser Doppelrolle rausgegangen, so. Zum Lernen, dass das ein Anti-Pattern ist und dass das nicht gut funktioniert, ist das super. Und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn man die ersten 2, 3, 4, 6 Monate auf diese Art und Weise sich versucht, der Thematik zu nähern. Ich glaube, es lohnt sich, etwas wie den Scrum Guide im Detail zu lesen. Mittlerweile gibt es ja wesentlich mehr Literatur. Es gibt Podcasts wie das von euch. Es gibt Lennys Pod, was auch immer. Ne? Es gibt ja so viel, wo man sich selber Dinge aneignen kann. Und nichtsdestotrotz stößt man im Alltag auf Herausforderungen. Und als ich dann mit diesen Herausforderungen aus dem Alltag in mein erstes Scrum-Training gegangen bin, damals bei der Gabby Benefield, habe ich das Training nicht so wertvoll empfunden aus der Hinsicht, dass ich jetzt irgendwelche Theorie vermittelt bekomme, sondern der Wert lag darin, mit der Gabby in den Austausch gehen zu können, ihr Fragen stellen zu können. Und das, was mich so begeistert hat an ihr, war, sie hatte auf jede Frage nicht nur eine theoretische Antwort, sondern konnte mir 3, 4, 5 konkrete Situationen aus dem eigenen Kontext verschiedensten Industrien mitgeben. Und für mich war ich so, okay, wenn ich Trainer werde, beziehungsweise sie hat mich in dem Moment inspiriert, wo ich gesagt habe, das will ich auch machen. Und ich wusste dann aber auch in dem Moment, damit ich das machen kann, reicht es nicht, theoretisch sehr gut zu sein, sondern ich muss auch darauf achten, dass ich weiterhin sehr viel praktische Erfahrung aufbaue. Und obwohl ich dann 2015 relativ schnell, also das Training bei Gabby war, glaube ich, Ende 2013, ja, ziemlich genau 2 Jahre später war ich dann CST, habe ich jetzt nicht gedacht, oh, jetzt bist du CST und jetzt gibst du nur noch Training, sondern ich habe mir immer gesagt, maximal 50% meiner Zeit geht in Trainings, maximal. Das heißt, der Rest der Zeit, da lege ich jetzt nicht die Beine hoch, sondern da will ich wirklich tief in den Teams drin sein, um eben immer wieder die Dinge A, auch in der Praxis anzuwenden, damit Mehrwert zu generieren, aber vor allem neue Stories zu haben. So. Und aus dieser Perspektive kommend, ne, also wirklich, Gabby hat für mich dort die Benchmark gesetzt und viele andere Leute, der Henrik Knieberg, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, ist das nicht anders. Training ist für ihn ein Nebengeschäft, wo er einer Passion nachkommt, Leuten seine Erfahrung, sein Wissen zu vermitteln, aber er versucht, so viel Zeit wie es geht, in der Anwendung der Dinge zu verbringen. Und das hat mich natürlich sehr stark auch in meiner eigenen Ausbildung als Mediziner erinnert. Weil die Professoren, die wir hatten, keiner von denen war Fulltime-Professor. Das waren Chefärzte in der Klinik. Die haben 7 von 8 Stunden operiert und 1 Stunde haben sie unterrichtet, als Beispiel. So, und das heißt, da war irgendwie 12,5% der Zeit ging in die Vermittlung und die anderen 87,5% der Zeit, wenn es denn 8-Stunden-Tage gewesen wären, geht in die tatsächliche Anwendung und die Weiterentwicklung der eigenen Craftsmanship. Und das war mir immer ein sehr, sehr wichtiges Anliegen, als ich dann auch selber drüber nachgedacht habe, was mache ich denn jetzt als Trainer und wie gehe ich das an? Und das fängt dann schon damit an, wie man die eigenen Kurse gestaltet. Also der Olli hat ja einige Co-Trainings mit mir gemacht. Du warst wiederum in einigen Trainings auch als Teilnehmender mit dabei. Und für mich war es immer wichtig, dass auch diese Trainings direkte Kontexte sind, wo die Leute etwas anwenden. Wo sie das, was eigentlich vermittelt werden soll, schon praktizieren, um dann eine etwas geringere Barriere zu haben, auch in ihrer eigenen Praxis, in ihrem eigenen Unternehmen, am eigenen Produkt, die Dinge auch tatsächlich anwenden zu können.
Also wir bekommen auch sehr, sehr viel Feedback, positives Feedback immer darauf, dass wir Beispiele nennen können in unseren Trainings. Ne? Und ich sage am Anfang auch immer, ich glaube, ich habe nahezu alle Fehler als Product Owner gemacht, die man so machen kann. Wahrscheinlich nicht wirklich alle, aber viele. Meine Güte, habe ich mein erstes Training, mein Product Owner Training, Scrum Master Training war 2012, ich glaube Anfang 2012 beim Stefan Roog, dem geschätzten Kollegen. Und ich habe auch, wie du es eben beschrieben hast, mit deinem Erlebnis mit dem Scrum Guide, ich habe viel zu schnell gedacht, ah ja, ich habe es verstanden. Ne? Und kognitiv das Scrum Framework zu verstehen, ist ja auch einfach. Es dann zu implementieren, steht ja auch im Scrum Guide selber drin, das ist hart. Und es zu verstehen, ich habe lange gebraucht, glaube ich, die Idee der empirischen Prozesssteuerung und die Prinzipien hinter Scrum und die Scrum-Werte so zu verinnerlichen und für mich zu adaptieren, dass ich die Anwendung von Scrum als Framework besser verstanden habe und nicht eben so ein agiles Theater, was ich bestimmt am Anfang auch gemacht habe, zu vollziehen. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, und da sind wir uns, glaube ich, einig, bestimmte Fehler selber zu machen.
Auf jeden Fall.
Zum Beispiel des Anti-Patterns der Doppelrolle. Bestimmte Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Wir sagen ja heute im Produktmanagement auch sehr viel so dieses, ja, ne, gerade wenn du einen Mentor oder einen Coach suchst, ist das jemand, der sagen kann, I've been there, done that. War ich da? Habe ich das getan? Habe ich das erlebt? Kann ich das vermitteln? Und ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Spannend, so eine Reise. Dann hast du eben über viele, viele Jahre diese Trainings so gegeben, so vermittelt. Wie du sagst, habe ich da ja auch an der einen oder anderen Stelle mal dran teilnehmen dürfen. Und nun hast du also sehr gutes Kundenfeedback, so möchte ich es mal sagen, oder Nutzerfeedback für dein Leistungsangebot der Trainings erhalten. Du hast, das kann man vielleicht noch sagen, irgendwann recht früh schon aufgehört, explizit Scrum Master Trainings zu geben, hast immer stärker reduziert, Product Owner Trainings zu geben, hast dich sehr stark auf Agile Leadership Ausbildungen fokussiert. Und wie kam dann was ist passiert sozusagen, dass du dir überlegt hast, dieses ja durchaus sehr wertvolle Mandat als Certified Scrum Trainer, weil davon gibt es, wie viel gibt es inzwischen in Deutschland? Unter 40, schätze ich mal.
Ich glaube,
Oder in der DACH-Region?
vielleicht sogar noch unter 30.
35, ja, 33 habe ich mal gehört. Also ich schätze
Okay,
mal
das kann
zwischen
sein.
35 und 40 wenige.
Ja.
Bei Scrum.org gibt es ein bisschen mehr. Aber das ist ja durchaus ein Privileg, muss man sagen. Ja, Olli hat ja lange Zeit auch diesen Pfad beschritten, bis er dann irgendwann selber aktiv auch gesagt hat, nee, er möchte das gar nicht mehr werden. Es ist ein sehr aufwendiger Ausbildungsgang. Also so schnell das zu machen, wie du es jetzt eben für dich beschrieben hast, ist eher selten. Meistens sind das eher 3, 4 Jahre etc. Und auch dein Kollege Jan Dorndecker, der inzwischen bei dir in der Company arbeitet, hat ja auch, wenn ich weiß, da einige Jahre an seinem CST gebastelt. Jetzt hat man so ein Mandat, ja, sowas Gutes in der Hand und dann entscheidest du, nee, ich leg das nieder. Ich leg das ab. Ich möchte was anderes machen. Was ist passiert?
Wie bei so vielen Dingen im Leben gibt es da viele Gründe für. Aber ich kann dich da mal so ein bisschen durchführen, vielleicht auch, was meine Trainerreise dann anging. Initial 2015, einer von, ich glaube, damals war ich Nummer 12 oder Nummer 13 in der DACH-Region, weltweit noch unter 200 Leuten, war dann einer der jüngsten. Habe mich aber sehr stark in der Community eingebracht, fand es immer sehr spannend, habe von so vielen echt guten Leuten gelernt. Ich habe vorhin den Mike Cohn kurz erwähnt gehabt, als jemand, dessen Bücher man definitiv lesen sollte im agilen Kontext. Mike ist in der CSD-Community gewesen. Jemand wie Lisa Atkins, die das Buch geschrieben hat, Coaching Agile Teams, in der CST-Community gewesen. Und eben noch ganz, ganz viele andere. Und habe diese Leute persönlich kennengelernt und aus diesen Interaktionen unheimlich viel rausgezogen. Und dann 2018 wurde ich ins Board of Directors gewählt. Das war für mich eine riesige Ehre. Erstmal für ein dreijähriges Mandat, quasi bis Ende 2020. Und als ich dann im Board of Directors war, habe ich natürlich versucht, auch ein bisschen Einfluss auf die Organisation auszuüben. Das ist ja die Aufgabe eines Board of Directors. Und zwar in die Richtung, die aus meiner Sicht die richtige Richtung ist. Und da kann man immer über richtig oder falsch diskutieren. Und aus der Historie, aus meiner eigenen Biografie kommend, aus der Medizin kommend, wusste ich, dass vor ziemlich genau 1000 Jahren die ersten medizinischen Institutionen entstanden waren. Und diese Institutionen sind nicht ohne Grund entstanden, sondern sie sind entstanden, weil davor jede Person sich als sogenannter Heiler oder wie auch immer bezeichnen konnte. Da waren gute Leute dabei, da waren aber auch ganz viele, um es böse zu sagen, Scharlatane mit dabei, ne? Snake Oil Salesman, würde man heutzutage sagen. Und das hat einfach dazu geführt, dass der Outcome nicht besonders gut war. Und Outcome nicht aus finanzieller Sicht, sondern Outcome aus Sicht der Patienten. Weil jemand, der Patient ist, der kann ja selber nicht unbedingt beurteilen, ist das jetzt ein vernünftiger Arzt oder jemand, der nur vorgibt, Arzt zu sein. Und als dann die ersten medizinischen Fakultäten entstanden, sowohl in Europa als auch im Nahen Osten, da ist Professionalisierung in diese Profession reingekommen. Und ich glaube, du kannst auch tatsächlich nur von einer Profession sprechen, wenn es eine entsprechende Professionalisierung in der Ausbildung der Menschen gibt. Und diese medizinischen Fakultäten haben zum einen dazu geführt, dass die Qualität in der Medizin besser geworden ist, als auch die Quantität in der Menge an Menschen, die man zu hochqualitativen Ärzten ausbilden konnte. So. Ist die medizinische Ausbildung perfekt, wie sie heutzutage ist? Mit Sicherheit nicht. Aber sie ist über die letzten Jahrhunderte Stück für Stück für Stück besser geworden. Und da hat dieser wissenschaftliche Ansatz, ne, diese Scientific Method, der Empirismus, der hat dazu beigetragen, dass eben die Qualität an Menschen, die da rausgekommen sind, immer besser wurde. Und das hat mir so ein bisschen auch für das ganze Thema Produktentwicklung vorgeschwebt. Also wenn wir uns jetzt die drei Rollen aus dem Scrum-Framework mal anschauen, der Product Owner oder Produktmanager, dann die Developer, dann die Scrum Master. Und wenn man sich dann anschaut, wie die allermeisten Unternehmen das leben, wo die Leute, so wie ich auch initial, versuchen, das nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen, ja, dann ist das manchmal gut, aber in aller Regel ist es nicht so gut. Das ist ja auch gar kein Vorwurf an die Menschen. Sie wissen es einfach nicht besser, weil man wird dann gut, wenn man irgendwie mal an die Hand genommen wird. Und das war so, das war tatsächlich mein Motivationsgrund. Und ich habe in der Scrum Alliance im Aufsichtsrat sehr dafür gekämpft, dass wir eben über solche Dinge nachdenken. Und das hat einfach nicht stattgefunden. Der Rest der Boardmember hat das nicht unbedingt so gesehen. Und ich dachte mir, hey, du hast jetzt diese 3 Jahre Zeit, gib die 3 Jahre Vollgas, versuch wirklich was zu verändern. Vielleicht, sorry, war ich auch nicht besonders effektiv in dem, wie ich es gemacht habe oder was auch immer. Da wird es Gründe für geben. Aber ich habe nach diesen 3 Jahren gemerkt, meine Ziele und die Ziele der Organisation sind nicht wirklich aligned. Hatte ich schon eine Idee, was ich als nächstes machen möchte? War ich schon so weit, Ende 2020 auch aus der Scrum Alliance auszutreten? Noch nicht. Dann habe ich eine zweite Möglichkeit gesehen gehabt, nämlich, dass ich mich direkt einbringe, was das Thema Learning Objectives angeht. Mit den Learning Objectives bezeichnen wir quasi die Lernziele für einen bestimmten Lernpfad. Und wie du selber vorhin dargestellt hast, ich habe Ende 2021, glaube ich, aufgehört oder 2020 Scrum Master Trainings zu geben. Dann habe ich noch so ein bisschen Product Owner Trainings nebenbei gegeben, aber mein großer Schwerpunkt war Agile Leadership. Und die Scrum Alliance war auf mich zugekommen bezüglich der Learning Objectives für Agile Leadership, weil ich weltweit die meisten Trainings gegeben habe zu dem Themenfeld. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich sehr gerne machen. Habe dann mit einer Gruppe von 3 anderen, alles Amerikaner, ich war der einzige Nicht-Amerikaner, und mich dem Thema gewidmet und habe versucht, diese Learning Objectives eben zu nutzen, um genau diese Philosophie der kontinuierlichen Weiterbildung und der Professionalisierung auf Ebene der Führungskräfte umsetzen zu können. Ich glaube, für die Learning Objectives des Certified Agile Leader Level 1 haben wir damals einen ganz guten Job gemacht. Mit denen würde ich mich auch weiterhin identifizieren. Und dann habe ich aber wieder gemerkt, bei Level 2, anstatt dass es jetzt darum geht, dass wir beispielsweise die Menschen in der Anwendung begleiten, ne? Weil der Level 1 Kurs ist ein theoretischer Kurs. Den kann man da zwar sehr praxisnah gestalten, aber es geht vor allem darum, Awareness, ne? Das Bewusstsein für die Thematik zu steigern und ein gewisses Verständnis, Understanding für dieses Thema zu vermitteln.
Und lass mich mal kurz reinwerfen, ja, und das ist ja im Endeffekt die Analogie zu Product Owner Trainings auch. Ne? Wenn hier richtig viele POs zuhören, dann ist der Level 1 Kurs, also Foundation Kurs, CSPO oder PSPO 1, ist genau dieses Awareness zu haben, was ist die Idee der Product Owner Verantwortlichkeit im Scrum Framework. Viel ist auch Scrum Framework selber in diesem PSPO oder CSPO Kurs. Aber das ist erstmal nur, wie sagt der Ralf Kruse immer so schön, wie der amerikanische Führerschein, ne?
Wie der amerikanische Führerschein, genau.
Genau, wie der amerikanische Führerschein. Das ist wie, manchmal ist es ein Sitzschein, manchmal hast du einen relativ einfachen Zertifizierungstest bei der, gut, Scrum.org kann man drüber streiten, ob das leicht oder schwer ist, aber es ist machbar, sozusagen auf einer theoretischen Ebene, das Understanding, also das Verständnis nachzuweisen. Das ist das, was ja diese Level-1-Zertifizierung erstmal mit sich bringt, ne? Im TO-Bereich. Und bitte, ich wollte dich nicht länger unterbrechen.
Kein Problem.
Aber die Analogie fand ich jetzt wichtig. So, und das heißt, Level 2 ist genau da, wo du ansetzt.
Und, ne? Und Level 2 war für mich immer die Hoffnung, dass wir etwas kreieren können, wo wir die Leute wirklich in die Anwendung begleiten. So, und wo wir dann aber auch, wenn wir schon ein Zertifikat ausstellen, was ja etwas bedeuten soll. Es soll ja nicht nur etwas sein, was man jetzt auf LinkedIn feiert. So, sondern zum einen soll es für denjenigen, der das bekommt, bedeuten, hey, ich habe wirklich etwas getan, damit ich das bekommen habe. Das habe ich mir verdient. Und gleichzeitig soll es für Außenstehende, wo sich jetzt beispielsweise dieser Kandidat oder diese Kandidatin bewirbt, auch ein Gütesiegel sein. Natürlich stellt man eine Person nicht nur basierend auf dem Zertifikat ein. Es wird auch kein Arzt nur basierend auf der Approbation eingestellt. Es gibt ja immer noch ein Vorstellungsgespräch, wo man dann vielleicht sogar 1, 2, 3 Probetage hat. Gerade wenn es um Oberarztstellen geht, die Leute müssen operieren und werden dabei beobachtet. Und also da wird dieses Craftsmanship schon unter die Lupe genommen. Aber du wirst halt gar nicht erst für eine Oberarztstelle eingeladen, wenn du deinen Facharztabschluss nicht gemacht hast. So, und das war so ein bisschen meine Hoffnung, dass wir die Wertigkeit der Zertifikate über ein Logo, was auf einem PDF-Dokument hinterlegt ist, hinausbringen. Also nicht mit der Intention, wir verdienen jetzt, sondern wir schaffen damit wirklich ein Gütesiegel, ein Qualitätsmerkmal. Und da habe ich aber auch gesehen, darum geht es der Organisation gar nicht, sondern da geht es vor allem darum, okay, wie schaffen wir es dann, möglichst viele Leute da reinzubekommen, und wirklich dieser klare Fokus auf, wir wollen Umsatz machen, ohne dass jetzt der Fokus darauf ist, was ist denn der Mehrwert, den wir generieren. Und für jemand, der wirklich mit dieser Produktdenke, mit dieser Customer Obsession, würde es Amazon beschreiben, mit dem, was Marty Kagan in seinen Büchern quasi aufschreibt, jemand, der damit indoktriniert ist, ne, jemand wie ich jetzt in dem Fall, das war mir einfach an der Stelle zuwider.
Zu wenig, ne?
So, das war auch viel zu wenig. Ich so, das geht besser. Und dann habe ich mir halt die Frage gestellt, ich bin jetzt, letztes Jahr war ich 42, jetzt bin ich 43, ich hab gesagt, so, du hast jetzt noch gute 20 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, in denen du was machen kannst. Gibst du dich jetzt damit zufrieden oder sagst du, du veränderst was? Und dann habe ich einige Gespräche geführt, auch mit jemandem wie dir. Wir haben uns ja damals auf dem Café getroffen, um auch einfach mal die Perspektive einer Person zu bekommen, die außerhalb der Scrum Alliance Community ist. Ich habe mit vielen meiner Kunden gesprochen.
Und zumindest der Scrum Alliance Trainer.
Trainer Community, ja. Genau, Trainer Community. Du hast recht, ne? Habe mit vielen meiner Kunden gesprochen, gerade Leuten aus HR und Learning and Development. Auch den Leuten, die tatsächlich in der Anwendung sind, Produktmanagern, Führung, um zu verstehen, ob das, was ich mir vorstelle, das, was ich mir wünsche, ob das nur eine Fiktion in meinem Kopf ist und alle anderen Leute sagen, ach, das, was wir aktuell haben, ist doch good enough. Und habe dann zumindest, ne, meine Interpretation der Dinge wieder gesehen, nee, es gibt schon viele Leute, die dieses Problem sehen und die sich da gerne mehr Qualität, aber auch mehr Ambition in den Lernpfaden vorstellen oder wünschen. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, du, das Risiko gehst du jetzt ein. Wenn du das jetzt nicht machst, wirst du später bereuen. Und seit Anfang diesen Jahres sind wir da, glaube ich, sehr gut unterwegs.
Genau, das muss man jetzt mal ein bisschen expliziter machen. Du hast also nicht nur dein Mandat als Certified Scrum Trainer niedergelegt, sondern du hast was Neues an den Start gebracht mit der Agile Academy. So hieß deine Firma zwar vorher auch, aber unter dem gleichen Namen funktioniert jetzt was grundsätzlich anders, weil ein Netzwerk da drumherum geschaffen wird, also ein großes Netzwerk von Trainerinnen und Trainern, Facilitatoren, den sogenannten Agile Academy Ambassadors.
Genau, Botschafter. Wird.
Ja. Und genau, da, also um es uns abzukürzen, am Ende des Tages sind wir drei, Oliver, Dominik und ich, auch dabei. Wir haben uns aber auch lange und intensive Diskussionen dazu geliefert, weil wir es eben auch kritisch hinterfragt haben. Und da würde ich nämlich jetzt gerne noch mal ein bisschen reingehen. Weil als, ich weiß, wir trafen uns, ich glaube, im Spätherbst letzten Jahres und du hast mir diese Idee erstmal so ein bisschen gepitcht und ich war erstmal sehr, ja, wie man mich so kennt, ne? Wenn man mich um Feedback bittet, kann es schon mal etwas kritisch sein im ersten Moment.
Deswegen habe ich dich ja auch um Feedback gebeten.
Genau, weil ich gesagt habe, wofür, also ich war zum einen auch nicht mehr so wirklich überzeugt von den Zertifizierungsansätzen von Scrum Alliance und Scrum.org und den anderen. Und trage eher so die These mit mir rum, wofür braucht die Welt noch Zertifikate? Lass uns doch im Endeffekt, es geht doch darum, in der Anwendung als, bleiben wir aber dabei, in der Anwendung als Product Owner gut zu sein. Du hast ja von Craftsmanship eben gesprochen. Ich finde das ganz spannend, die Analogie, weil Craftsmanship ist für mich, es ist schwer zu übersetzen, so handwerkliche Fähigkeiten.
Oder Handwerkskunst.
Handwerkskunst, genau, und auch ein Werkstolz und solche Sachen, die dahinter stehen. Und tatsächlich, darf ich mal raushauen, nicht umsonst heißen wir die Produktwerker. Also das ist aus dieser Idee entstanden, die Namensfindung, dieses Craftsmanship in Product anzutreiben, was wir seit 2019 unter diesem Label eben auch machen. Also von daher kommt mir das sehr nah. So, jetzt habe ich also dir damals die Frage gestellt und dann auch jetzt Anfang diesen Jahres, als es konkreter wurde und du auf uns zugekommen bist, ob wir drei individuell oder als Ganzes mitmachen wollen als Botschafter dieser Agile Academy, als Ambassadors und sozusagen auch Teile unserer Trainingsangebote unter dieses Label und unter diesen, wenn man so will, neue Zertifizierungsgedanken stellen wollen. Und ja, ich musste erstmal ein wenig überzeugt werden oder habe kritische Fragen gestellt. Und meine erste Frage war, vielleicht können wir das nochmal nachzeichnen. Sorab, glaubst du wirklich, dass Menschen heute, also sowohl die Individuen als auch dann die Organisationen, noch Zertifizierungen brauchen, egal von welcher Organisation?
Mhm. Also du hast jetzt natürlich vergessen mitzugeben, dass der ausschlaggebende Faktor dann ein gemeinsames Abendessen war und ich dich dann zum Perser mitgenommen habe und danach hast du gesagt, egal was jetzt ist, ich bin dabei.
Nein, wir hatten, die kritischen Diskussionen waren noch vorher.
Hatten wir vorher.
Außerdem war das Abendessen auf Basis einer von Wettschulden, die einzulösen waren,
ich weiß, schon länger war. Nein, alles gut. Also zu deiner Frage, sind Zertifizierungen noch notwendig? Ich habe da immer aus zweierlei Perspektive drauf geschaut. Also die kurze Antwort aus meiner Sicht ist ja. Warum? Ja, keiner würde jetzt heutzutage hingehen und sagen, du, ich suche mir jetzt einen Arzt, der keinen Medizinabschluss hat. Würde kein Mensch machen. Keiner. Vielleicht geht man zum Heilpraktiker, aber auch der Heilpraktiker achtet man darauf, dass es ein Heilpraktiker ist, der einen Abschluss hat. Nicht irgendjemand, der einfach so morgens aufgestanden ist und gesagt hat, ab heute habe ich hier eine Praxis, ist übrigens auch in Deutschland verboten. So, jetzt kann man natürlich sagen, in dem Kontext, weil Patienten geschädigt werden können, komplett was anderes als im Produktbereich, würde ich auch sofort mitgehen. Aber die allermeisten Unternehmen, wenn sie sich jetzt anschauen, wir suchen irgendwie Talente, die zu uns reinkommen, dann wollen sie irgendein Gütesiegel zumindest als ersten Filtergrund haben. Weil ansonsten kriegen sie hunderte von Bewerbungen, die können nicht mit jedem Einzelnen von denen 3 Stunden ins Gespräch gehen. It doesn't work. So. Das heißt, da ist schon mal für die Leute, die aus HR-Perspektive draufschauen, aus Recruiting-Perspektive erstmal, noch gar nicht, wir entwickeln unsere eigenen Mitarbeiter weiter, das ist nur die reine formale Recruiting-Perspektive, ist das unheimlich wichtig. Haben wir inflationär immer mehr und mehr Zertifikate? Ich glaube schon. Gilt es dann auch zu schauen, wer ist denn eigentlich die zertifizierende Unit? Unheimlich wichtig und das glaube ich, eine der wichtigsten Aufgaben, die man als Organisation hat, ist dieses Vertrauen in die eigene Brand herzustellen, auf Seiten HR und so weiter. Aber ich glaube, dahingehend ist das schon mal wichtig. So, für die Personen, die sich auf diese Reise begeben, deren Perspektive kann man auch einnehmen. Zum einen schaffe ich es damit, auf das Radar von eben diesen Recruitern zu kommen. Zum anderen kann ich selber sicherstellen, dass ich nicht irgendwas mache, I'm not winging it, würden jetzt die Amerikaner sagen. Ich mache es nicht einfach so mal oder schüttel es aus dem Ärmel, sondern ich versuche dort wirklich, ich mag ja den Begriff Best Practices nicht, weil ich glaube, es geht immer besser. Aber ich habe zumindest schon mal Good Practices gelernt, auf denen ich jetzt wiederum aufbauen kann. Wo ich gucken kann, wie kann ich die in meinen Kontext übernehmen. Ob ich mir die jetzt über eine Vielzahl von Büchern aneigne oder eben über einen zertifizierten Kurs, anderes Thema. Also ich glaube, das ist ein valider Weg und viele Menschen lernen tatsächlich über diese Interaktion. Und selbst für einen Autodidakten wie mir, ich habe damals den Mehrwert in so einem Kurs tatsächlich gesehen. Wonach wähle ich denn jetzt den Kurs aus, an dem ich partizipiere? Also wenn ich jetzt nicht gerade seit 4 Jahren die Produktwerker mir anhöre und ein Faible dafür habe, mit Tim, Olli und Dominik in den Austausch zu treten, dann schaue ich irgendwie über Google und dann sehe ich da 20 verschiedene Firmen, wenn nicht sogar noch mehr, die Produktentwicklungs- oder Produktmanagement-Trainings anbieten. Woran mache ich jetzt fest, bei wem ich ins Training gehen sollte? Ich kannte damals die Gabby überhaupt nicht. Ich habe gegoogelt, ich habe gesehen, es gibt verschiedenste Anbieter. Ich wollte jemand Englischsprachiges haben, weil ich bewusst außerhalb der deutschen Community schauen wollte. Und dann bin ich auf die Gabby gestoßen und dann habe ich dort mehrere Dinge gesehen, die für sie gesprochen haben. Zum einen war sie eben Certified Scrum Trainer bei der Scrum Alliance. Zum zweiten hatte der Jeff Sutherland, der einer der beiden Erfinder von Scrum, explizit auf der ihrer Seite ein Testimonial abgegeben, dass er in England nur mit ihr arbeitet. Zum dritten hatte ich gesehen, dass sie jahrelang bei Yahoo tätig war. Auch wo habe ich früher gearbeitet, ist ja eine Art Credential, die man an der Stelle hat. Und da dachte ich mir, okay, das passt zu mir. Und damals hatte ich noch gar keinen Talk von ihr oder so gesehen. Das war alles noch nicht so groß, wie das heute der Fall ist. Das heißt, auf diesen Informationshäppchen musste ich meine Entscheidung basieren. Und da hilft es natürlich, wenn ich jetzt jemand bin, der mich überhaupt nicht auskennt, zu sagen, okay, wer ist denn jetzt von welcher Organisation irgendwie als Trainer akkreditiert?
Aber jetzt lass mich mal den Bogen da spannen. Was macht die Agile Academy, also dieses neue, sagen wir so, Body of Certification, was läuft dann anders? Oder mal spitz gefragt, ist es just another Scrum Alliance, Scrum.org? Also, oder was ist jetzt neu an diesem Ansatz?
Ja, also es sind mehrere Dinge. Das eine ist, sowohl Scrum Alliance als auch Scrum.org sind mit der Ausnahme ihres Leadership-Pfads immer noch sehr spezifisch in einem Framework, sagen wir es mal bewusst, gefangen. Ich liebe das Scrum-Framework. Das geht gar nicht darum, dass ich Scrum nicht mag. Aber ich glaube, das Scrum-Framework ist nicht alles. Sobald man über Skalierung spricht, braucht man mehr als Scrum. Sobald man, Leadership ist so ein Thema, ne, Craftsmanship in der Rolle des Produktmanagers oder Product Owners, ist alles in Scrum nicht abgebildet. Muss man darüber hinausgehen. So. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz viele andere Kontexte, wo man auf unterschiedliche Art und Weise agieren kann. Das heißt, wir sind bewusst hingegangen und haben gesagt, wir haben für uns als den Regenschirm quasi das Thema Agilität. Vielleicht sogar noch weiter Agilität mit der Zielsetzung, Innovation, kontinuierliche Verbesserung, all diese Dinge. Und Scrum ist dann nur ein Element darunter. Das heißt, wir haben konkrete, systematische Lernpfade in Richtung Design Thinking, in Richtung Kanban, in Richtung OKRs, in Richtung psychologische Sicherheit, in Richtung Skalierung, aber Framework agnostisch. Das heißt, das ist dann kein Safe oder Less oder Scrum at Scale Training, sondern was sind die grundsätzlichen Muster der Skalierung? Wir haben das gesamte Thema Change Management, Transformation, Dinge, die ich bei jedem einzelnen meiner Kunden sehe, wo die unheimliche Herausforderungen mit haben und ganz viele andere Dinge. Wir haben mittlerweile, glaube ich, knapp 25 Lernpfade definiert, wo man eben auch als Praktiker hingehen kann, um sich dort eben die Craftsmanship anzueignen. Das ist Differenzierung Nummer eins.
Darf ich an der Stelle ganz kurz reinwerfen, weil das da ganz gut passt. Und wie erwähnt, sind wir dann auch eingecheckt nach längeren Diskussionen in dieses Konstrukt und nehmen auch aktiv teil. Und zwar für jeden dieser 25 Lernpfade gibt es jeweils einen Track-Owner oder
Ownerin. Das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen, ja.
Und ich sag's nur ganz kurz, dann kannst du es ausführen, was das heißt. Unser Oliver Winter wird eben die Rolle als Track Owner oder hat jetzt die Track Owner Rolle für den Lernpfad Product Owner inne. Und unser Dominik Winter hat eben die Track Owner Rolle für Agile UX inne, genau. Und gestaltet. Also dementsprechend sind wir stolz, auch dabei zu sein und diese Lernpfade, diese Weiterentwicklungspfade in den Themenfeldern Product Owner und Agile UX explizit mit ausgestalten zu können.
Richtig, absolut. Das wäre jetzt meine zweite Differenzierung gewesen, dass wir als Organisation gar nicht den Anspruch haben, all diese Lernpfade selber definieren zu müssen. Ich hätte wahrscheinlich für viele dieser Pfade, nicht alle, selber was machen können, aber ich habe bewusst gesagt, nein, das sollte nicht ich sein, da sollten wir nochmal Leute holen, die schwerpunktmäßig genau das machen. Ich bin seit 1,5, 2 Jahren raus, regelmäßig PO-Trainings zu geben. Ich weiß, dass das für Olli, für dich auch, ne, aber ich habe euch beide gefragt, Olli hatte letztendlich dann die Zeit und hat seinen Hut in den Ring geworfen. Für Olli ist das sein Fokusthema. Warum soll nicht jemand wie der Olli Winter dann auch die Ownership darüber haben? Wie sieht so ein Lernpfad aus? Genauso mit Dominik, genauso mit anderen Leuten. Dritte Differenzierung an der Stelle ist jetzt, innerhalb eines jeden Lernpfads kommt genau das zur Geltung, was ich damals versucht habe, bei der Scrum Alliance umzusetzen. Es gibt immer noch den Level 1 Kurs, wo die Leute, die noch keinerlei Ahnung oder sehr wenig Ahnung von dem Thema haben, lernen, was das eigentlich bedeutet. Level 1 ist bei uns Understand. Ich verstehe, worum es hier geht. Aber jetzt, sobald wir Richtung Level 2 gehen, ist das nicht nochmal 5, 6, 7, 10 andere Modelle. Nein, hier geht es um die Anwendung. Bei uns ist Level 2 Apply. In einen Level 2 Kurs sollen nur Leute kommen, die, und ich gebe immer Daumenregeln, Minimum ein Jahr, in der Rolle tatsächlich tätig sind. Warum? Sie sollen ihre Herausforderungen aus dem Alltag mit in den Kurs bringen. Und zwar alle. Nicht nur Einzelne. In manchen Level-1-Kursen hat man 1, 2 erfahrene Leute, die bringen ihre Herausforderungen mit. Alle anderen können mit diesen Herausforderungen noch gar nichts anfangen. Ist für sie pure Theorie.
Naja, und da reicht dann ja auch eine Wissensvermittlung in so Level 1. Aber Level 2, dieses Anwenden, Apply, da spielt die Musik. Ne?
Richtig. Und da ändert sich dann auch die Rolle des Trainers. Weil der Trainer ist dann zwei Dinge. Zum einen ist er der Facilitator für den Austausch der Teilnehmenden untereinander. Weil ich habe von Tag 1 immer daran geglaubt, die Leute sollen nicht nur in meinen Kurs kommen und dann sehr viel von mir lernen. Ja, dafür bin ich auch da. Aber auch sehr viel voneinander lernen. Ja, das ist auch, gerade wenn Leute aus verschiedensten Unternehmen kommen, ist das einer der wertvollsten Dinge, die man den Leuten mitgeben kann. Das setzt natürlich voraus, dass die Leute mit ähnlicher Erfahrung in den Kurs kommen. Mit unterschiedlichsten Herausforderungen und diese dann dazu beitragen können, voneinander zu lernen. So, die zweite Rolle, die der Facilitator-Trainer wahrnimmt, ist dann tatsächlich basierend auf den Herausforderungen, die die Leute darstellen, aber auch einer eigenen Storyline, die man im Kopf hat, nochmal weiterführend Themen an die Leute zu vermitteln. Ne, was ist dann beides? Bei Level 1 ist es vor allem Vermittlung, spätestens Level 2 ist Austausch der Teilnehmenden untereinander und Weitervermittlung. Und Level 3 ist bei uns Teach. Das war nämlich auch eine der Dinge, die mich damals bei der Scrum Alliance sehr, ich sag's mal so, gestört haben. Ich hatte Glück, ich bin schnell durch den CST-Prozess gekommen, so wie du vorhin dargestellt hast. Lag daran, dass die allererste Person, die ich kennengelernt habe, die Gabby Benefield, ich weiß nicht aus welchem Grund, sie hat das zu ihrem eigenen Projekt gemacht, hat mich mit zig Leuten connected, hat denen gesagt, trainiert mit Sorab unbedingt, hat dann dafür gesorgt, dass ich dann auch meine Empfehlungsschreiben bekomme. Ich weiß bis heute nicht, warum sie es gemacht hat. Ja, vielleicht war sie beeindruckt, vielleicht ist sie einfach immer so, I don't know. Aber das hat dazu beigetragen, dass meine Reise hin zum Trainer wirklich sehr systematisch und dann auch schnell ging. Viele andere Leute, du hast vorhin den Jan erwähnt, die haben lange gebraucht, um überhaupt die richtigen Leute zu finden, mit denen sie zusammenarbeiten können. Und für uns ist jetzt ein Level-3-Kurs ein Train-the-Trainer-Programm. Warum sollen wir den Menschen unnötige Barrieren in den Weg stellen, wenn sie die Leidenschaft auf der einen Seite mitbringen und auf der anderen Seite auch die Fähigkeiten, beispielsweise gute Product-Owner-Trainer zu sein? Lass uns da doch ein systematisches Konzept dahinter machen, mit all den didaktischen Mitteln und auch dem Qualitätsstandard, den wir haben, um den Menschen dort den Weg Richtung Trainer einfacher zu gestalten. Systematischer, ne? Nicht niedrigere Barriere, aber systematischer.
Genau, und das ist letztlich der Punkt, der mich großteils eben auch überzeugt hat, dass dieser Lernpfad, ne, Understand, Apply, Teach, diese drei Schritte, sehr praxisnah gestaltet wird von Praktikern eben auch und erfahrenen Menschen mit inhaltlich gestaltet wird und nicht von einer sozusagen vielleicht zu engen Organisation eben damit auch wissensmäßig begrenzt ist. Und weiterhin, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, was mich sehr überzeugt hat, dass es eine sehr hohe Durchlässigkeit gibt mit dem Agile Academy Lernpfad, egal woher die Leute bislang kommen mit ihren Zertifizierungen. Ne? Das heißt, bislang war es ja so, du gehst entweder den kompletten Weg bei der Scrum Alliance oder den kompletten Weg bei der Scrum.org oder bei Scrum Inc. und so. Und das brechen wir jetzt hier mit dem neuen Ansatz komplett auf. Das heißt, egal wo jemand sein Level 1 Understand gemacht hat, Scrum.org, kann und soll er oder sie in diesen Apply-Pfad Level 2 einsteigen können, zum Beispiel so ein Advanced Training für Produktmenschen. Oliver bietet jetzt auch im Herbst schon das erste dazu an. Also egal, woher die Leute von ihrer Historie her kommen, können sie dort einchecken. Und es ist dementsprechend ja auch keine direkte Konkurrenz oder Exklusivität im Vergleich zu den anderen Organisationen. Ich fand das ganz spannend, dass du ja auch mit der Agile Academy als Sponsor auf dem Global Scrum Gathering in München gerade von der Scrum Alliance ja auch warst. Und man könnte ja sagen, na, wie ist das nicht jetzt direkter Wettbewerb, Konkurrenz? Nein, es ist sozusagen ein additives Angebot, so verstehe ich es. Ergänzend, aber eben nicht nur zu den Scrum-Framework-Organisationen, die wir die ganze Zeit nennen, sondern eben auch ergänzend zu den Kanban-Organisationen, zu den Design-Thinking-Lernpfaden und. Das heißt, ein sehr holistisches Konstrukt rund um Agilität und Produktentwicklung. Und das war so der Punkt, wo wir dann auch intern diskutiert haben und gesagt haben, ja, okay, das machen wir mit, das Experiment gehen wir auf jeden Fall mit. Und, das muss man auch mal sagen, die sozusagen diese neue Agile Academy, dieses ganze Konstrukt hat inzwischen schon, korrigier mich, um die 80 oder sogar noch mehr weltweit Ambassadors eingesammelt. Und vielleicht kannst du da mal ein bisschen was zu dem internationalen Netzwerk nennen, zu dem wir dann ja jetzt auch einen Zugriff haben. Also ich kann nur euch alle, die da draußen gerade zuhören, einladen, wenn ihr weitere Fragen habt, sprecht mich oder den Oliver oder den Dominik auch gerne ganz persönlich an, weil wir auch eine sehr klare und ungefilterte Sicht darauf euch mitgeben können. Ihr könnt natürlich direkt auch in Sorab ansprechen, gerne. Wir werden die Kontaktdaten auch hier wieder in den Podcast-Blogpost packen. Ja, was ist dieses ganze Netzwerk? Wer ist so dabei? Was für Typen sind so dabei? Gibt es weitere CSTs, PSTs, die dabei sind? Und so? Lass uns zum Abschluss vielleicht da nochmal kurz drauf gucken.
Sehr gerne. Also du hast schon gesagt, holistisch. Der Begriff holistisch ist für mich, dass wir viele Themenfelder abbilden. Das andere, auf das du vielleicht auch hinaus wolltest, ist, dass wir inklusiv sind. Und ich meine jetzt nicht inklusiv im Hinblick auf Diversity, Equity, Inclusion, auch da, ja, also es ist nicht so, dass wir uns dagegen wehren, aber es ist vor allem inklusiv über die verschiedenen Organisationen hinweg. Und wie du richtigerweise gesagt hast, wenn jemand Level 1 schon gemacht hat als CSPO oder PSPO, ja, dann kann er bei uns problemlos Level 2 machen. Der muss nicht erst den Level 1 machen. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter, weil eins der Dinge, was mich bei der Scrum Alliance immer gestört hat, war, dass die Leute nach 2 Jahren ihr Zertifikat erneuern mussten. Als ob das wie bei Inspector Gadget, ich weiß nicht, ob du Inspector Gadget noch kennst von früher, Tim.
Oh Gott, das ist sehr.
Der hat doch immer seine Nachrichten bekommen und dann hat er die gelesen und 3 Sekunden später sind die explodiert. So.
Ja, ja,
und diese,
ja, ja.
Diese 2 Jahre Frist auf den Zertifikaten bei der Scrum Alliance hat sich immer so eingefühlt, als würde das Zertifikat nach 2 Jahren verschwinden.
Und du vergisst jetzt alles.
Bumm. Ja, und du vergisst jetzt alles. Und dachte ich mir, was ist das denn für ein Blödsinn? Später im Aufsichtsrat habe ich dann gelernt, dass das vor allem daran lag, dass etwa ein Drittel der Umsätze der Organisation aus den Recertifications kam. Und wenn du jetzt ein Drittel deiner Umsätze damit machst, ja, dann ist das schwer zu sagen, das wollen wir nicht mehr. Egal, ob du das ethisch, moralisch gut findest. Und von daher sind wir auch von Tag 1 hingegangen, haben gesagt, wenn jemand bei uns ein Zertifikat macht, dann ist das Lifetime. Und wenn jemand jetzt ein Scrum Alliance Zertifikat Level 1 hat, dann matchen wir das einfach. Dann bekommt er von uns ein Level 1 Zertifikat, ohne dass er bei uns einen Kurs gemacht hat, ohne dass er einen Test gemacht hat. Und er muss dann sein Zertifikat nicht mehr für $100 alle 2 Jahre verlängern, weil ich das einfach blöd finde, wenn das jemand machen muss und kann seine Reise dann bei uns fortsetzen. Also das zum einen.
Lass mich eine Zwischenfrage ganz kurz. Wie wäre es denn, wenn jemand rein durch praktische Erfahrung oder Selbststudium diesen Understand-Level schon erreicht hat und jetzt sagen würde, komm, ich will jetzt Level 2, also diesen Apply-Level bei Oliver zum Beispiel machen?
Ja, da kann jemand auch einfach zum Level 2-Kurs kommen. Der hat dann ein Level-2-Zertifikat, ohne dass er ein Level-1-Zertifikat hat. Aber wenn man jetzt beispielsweise sagt, ich bin jemand, der durch Selbststudium mir diese Dinge aneignen möchte, oder, das gibt es ja auch ganz viel, jemand, der Kinder hat und nicht einfach so zu einem 2-tägigen Kurs oder 3-tägigen Kurs weggehen kann. Kleine Kinder, Kurs findet woanders statt. Wir haben auch Selbstlernpfade, also Selbst-E-Learning mit wirklich tip-top. Du meintest vorhin, wir haben die Qualitätsstandards erhöht. Ich glaube, gerade beim Thema E-Learning haben wir dort einen echt guten Job gemacht. Auch für in Anführungsstrichen wenig Geld, 250 Euro ist das, kann man sich die Product Owner Masterclass holen. Das sind über 20 Stunden Videomaterial mit Übungen, die man machen muss. Also fast 1:1 das, was in einem Live-Kurs stattfindet. Und im Anschluss daran kann man den Zertifizierungstest machen für einen Level-1-Kurs. Als ob man bei einem Live-Kurs vor Ort gewesen wäre. Also wir wollen dort auch dahingehend inklusiv sein, wohl wissend, dass nicht jede Person die Möglichkeit hat, entweder finanzielle Möglichkeit oder auch die zeitliche Möglichkeit, an einem Live-Kurs teilzunehmen. Auch wenn ich ein ganz großer Freund von nicht nur Live-Kursen bin, sondern Kursen bin, die sogar im gleichen Raum stattfinden. Also das Virtuelle, ich weiß, dass das geht, haben wir alle während Corona gemacht, nicht meine präferierte Methode, wollen wir dennoch den Leuten unterschiedlichste Möglichkeiten bieten.
Sag mal ganz kurz, sage ich nur, ich werde die Links gerade auch zu diesem Selbstlernkurs mit in die Shownotes packen und auch den Link zum Training vom Oliver, das ich gerade jetzt mehrfach genannt habe. Also wenn ihr daran Interesse habt, auch an diesem Self-Learning, Self-Paced-Learning-Formaten, guckt in die Shownotes oder in den Blogpost rein, habt ihr den direkten Link dann dazu.
Ja, super. Danke dir, Tim. Und jetzt nochmal zu deiner Frage, das Ambassador-Network. Also wir nennen die Leute bewusst Ambassador, weil wir sie nicht nur auf Trainer oder nur auf Coach reduzieren wollen. Die Leute, die wir bei uns ins Ambassador Network mit hinzuholen, und ich glaube, ihr drei von den Produktwerkern seid dort ein wunderbares Beispiel für. Ihr seid alle Praktiker, jeder einzelne von euch. Ja, und der Dominik ist ja immer noch neben seiner freiberuflichen Tätigkeit auch in einem Unternehmen als Praktiker angestellt. So. Das zweite ist, ihr bringt alle die Fähigkeit mit, Themen zu vermitteln. So, und ihr bringt alle die Fähigkeit mit, nicht nur Berater zu sein, und ich definiere jetzt einfach mal Berater als jemand, der dir sagt, wie du es tun musst, sondern auch nochmal Coach zu sein. Das heißt, ihr seid Trainer, Consultant und Coach in einem, ja, und der Praktiker. Und das sind für uns die Definition von unseren Ambassadors. Also das allererste, was jemand erreichen muss, ist, dass er das als Ambassador akkreditiert wird. Und dafür durchläuft man so eine Ambassador-Akkreditierung. Das war jetzt bei euch ein bisschen einfacher, weil wir uns seit 10 Jahren gefühlt kennen und zigmal zusammengearbeitet haben. Und wozu sollst du mir jetzt noch irgendwie eine schriftliche Bewerbung einreichen? Ja, das wäre ja absurd gewesen.
Doch, ich musste auch was schriftlich einreichen und das ganze Fragebogending da machen. Aber, wurde es schneller durchgewunken.
Ja, komm, also das. Nein, aber so. Und natürlich haben wir jetzt auch im ersten Schritt weltweit die Leute rekrutiert, die wir schon kennen. Also ob das jetzt der Ethan ist, der in China sitzt, oder der Patrice Petit, der in Frankreich sitzt, oder die Lonnie, die in Minneapolis sitzt, das sind alles Leute, die kenne ich seit Jahren. Und zwar nicht nur aus der Scrum Alliance Community. Ich war ja schon immer, man könnte sagen, so ein Netzwerker, ähnlich wie du, Tim, habe mich mit allen Leuten ausgetauscht, egal in welcher Bubble sie gesteckt haben. Das konnte die Scrum Alliance Bubble sein, die Scrum.org Bubble sein, Leute sein, die gar keine Bubble haben, wie ein Markus Andritzak oder ein Holger Nils Pohl, ja. Oder Leute eben, du hast vorhin die Interviews angesprochen, die ich geführt habe, wie der Marty Kagan. Auch komplett andere Bubble, ne? Die Produktbubble um Petra Wille und so weiter herum. Und viele dieser Leute sind dann eben auch in den ersten Zügen als Agile Academy Ambassador mit reingegangen, haben gesagt, nein, das finde ich gut, was hier entsteht. Da möchte ich dabei sein, mal mehr aktiv, so wie jetzt in eurem Fall, gerade Olli und Dominik, oder auch weniger aktiv, wo man aber sagt, nein, ich will Ambassador sein, ich möchte gerne gemäß dieser Lernpfade auch Leute ausbilden. Und wir profitieren natürlich an der Stelle unheimlich von dem Netzwerk, was wir die letzten 10, 12 Jahre aufgebaut haben. Und das finde ich auch schön, weil in diesem Netzwerk kennen sich auch viele der Menschen. Und das ist der Nebeneffekt, der für mich aber fast genauso wichtig ist wie all das, was wir bislang besprochen haben. Eins der Dinge, wo ich extrem passioniert bin, ist, Leute wie du und ich, die entweder alleine sind oder in kleinen Gruppen, in kleinen Firmen, ihr seid ja eine Genossenschaft an der Stelle, als Produktwerke arbeiten, wir haben es häufig schwer, in den Unternehmen ganz oben reinzukommen. Weil wer kommt ganz oben rein? Da kommen die McKinseys rein. Oder mein ehemaliger Arbeitgeber Bain oder BCG oder wer auch immer. Warum? Weil die haben Scale. Ne? Die haben eine Brand. Und mein Ziel, und damit würde ich dann auch den Erfolg der Agile Academy tatsächlich definieren, ist es, wenn unsere Ambassador da oben reinkommen. Warum? Weil wir zum einen als die führende Instanz, was das ganze Thema Agilität, Innovation etc. angeht, gesehen werden. Nämlich Leute, die nicht nur theoretisches Wissen haben, wie die McKinsey-Berater, sondern praktisches Wissen, jahrzehntelange teilweise Erfahrung in der Entwicklung von Produkten. Wie du gesagt hast, mit all den Fehlern, die man so machen kann. So. Und zum Zweiten, weil wir auch skalierungsfähig sind. Und damit meine ich nicht, dass wir Agilität at Scale implementieren können, also nicht eins dieser Frameworks, sondern sollte ein Kunde, gerade ein Multinational, Unterstützung auf verschiedensten Kontinenten brauchen, ist unser Ambassador Network in der Lage, das zu machen. Und zwar nicht nur, weil wir genügend Leute haben, sondern weil wir genügend Leute haben, die auch aligned sind in den Qualitätsstandards, im Messaging und in dem gesamten Offering, was sie haben, weil wir eben auch hier als Ambassador Network sehr viel Wert darauf legen, dass wir über die Track Owner und die Learning Objectives und so weiter gewisse Dinge standardisieren und das dann aber auch weltweit zu genau dieser Qualität ausliefern können. Ich glaube, wenn wir das hinbekommen, dann haben wir nicht nur für uns selber etwas Schönes geschaffen, das ist klar, aber dann haben wir, und das ist meine Leidenschaft, vielen Unternehmen dabei geholfen, diesen Wandel von da, wo sie heute sind, zu einer Organisation, die wesentlich besser mit den großen Veränderungen in der Umwelt umgehen kann und damit auch erfolgreich ist. Und wenn wir das hinbekommen, dann glaube ich, ist einiges passiert. Das ist aber noch einige Jahre haben wir da vor uns.
Es ist kein Selbstläufer, definitiv nicht. Aber wie erwähnt, am Anfang habe ich da durchaus kritisch drauf geguckt oder kritisch nachgefragt, also mit einer. Also wenn ich so kritisch nachfrage, dann ist das meistens die höchste Form der Wertschätzung.
Das hast du mir damals auch gesagt.
Eine ich wusste Idee das schon. Gegenbringen kann, weil wenn ich nicht kritisch nachfrage, dann interessiert es mich nicht. Dann investiere ich da auch keine Zeit rein. Inzwischen bin ich total überzeugt von diesem Ansatz. Natürlich ist es ein Experiment im Sinne von Mal gucken, wie es wird. Aber was ich sehe, ist, bei diesen rund 80 internationalen Ambassadors sind ja ganz viele Menschen eben auch aus meinem Netzwerk dabei, die ich sehr schätze. Also da sind Leute, die wirklich hochprofessionell arbeiten, aus der Dachregion, aus weltweiten Netzwerken. Nicht alle kenne ich, aber ich lerne ja jetzt viele auch in diesen entsprechenden Ambassador-Runden kennen, wenn man sich dort austauscht. Und ich kann bislang alle, die ich kennengelernt habe, mit sehr, sehr gutem Gewissen empfehlen. Hoffe, dass ich da nicht negativ überrascht werde, glaubt das aber nicht, weil das Konstrukt, die Struktur, die ihr da im Hintergrund aufsetzt, es gibt eine entsprechende Plattform, man tauscht sich aus, man, etc., die macht bislang einen sehr, sehr guten Eindruck. Von daher bin ich total zuversichtlich und jetzt all in, kann man sagen. Ich danke dir, Sorab, erstmal für das ausführliche Gespräch heute, für deine Insights, wie du diesen Wandel, der da so aktiv angegangen hast. Du bist Treiber hinter dieser Idee, hast da ein großes Netzwerk schon versammelt und eben sehr viele, das muss man nochmal sagen, ne, sehr viele CSTs, sehr viele PSTs, also Scrum Product Owner Trainer aus der Scrum Alliance und aus dem Scrum.org Umfeld sind zum Beispiel dabei, aber auch Kanban Trainer, Design Thinking Leute etc. Das heißt, das ist jetzt nicht nur ein Scrum-Trainer, der hier mit Sorab sein bisheriges Mandat niedergelegt hat und hier eincheckt. Man kann sein Mandat ja auch behalten und trotzdem dort einchecken.
Wollte ich gerade sagen.
Und das haben viele, viele gemacht. Und das heißt, es geht weit über Scrum hinaus, was dieses Netzwerk anbieten wird. Wir werden einige Links dann auch in die Shownotes packen, wo man sich schon erste Infos dann oder die Angebote holen oder einsehen kann. Dass die ganze Darstellung nach außen wird sicherlich auch noch wachsen in den nächsten Monaten. Vielleicht können wir mit dem kleinen Podcast ein wenig auch dazu beitragen, diese Idee zu verbreiten. Und in dem Sinne freue ich mich sehr auf die weitere, noch engere Zusammenarbeit in diesem neuen Netzwerk, lieber Sorab. Und wünsche dir auch ganz persönlich für dieses Wagnis, für dieses Venture, was du da auch letztlich ja eingehst, viel Erfolg. Ich werde und wir werden unseren Teil dazu beitragen. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Ja, danke dir, Tim. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis bald.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.